Ja, ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen heute Morgen, jetzt zum zweiten Teil. Ich möchte aber gerne, bevor wir eben in die Predigt direkt einsteigen, noch einen Brief vorlesen, den lieber Bruder an uns geschrieben hat. Er schreibt: Liebe Geschwister, ich freue mich, euch zu schreiben, da wir ja den gleichen Glauben haben. Einen Glauben, der uns geschenkt ist durch unseren Heiland Jesus Christus. Er hat uns gerecht gemacht, sodass wir Gottes Gerechtigkeit bekommen haben. Ich wünsche euch, dass ihr unseren Gott und Herrn Jesus Christus immer mehr kennenlernt und so bereichert werdet. Er hat uns zu ihm berufen und so durften wir ihn kennenlernen. Er hat es möglich gemacht, dass wir alles für ein Leben bekommen haben, um in Ehrfurcht zu leben. Aber noch viel mehr. Er hat uns die Zusage gegeben, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, obwohl wir eigentlich dem Verderben gewidmet waren. Das ist der Grund, warum wir alles daran setzen sollen, tüchtig zu sein. Dadurch erlangen wir geistliche Erkenntnis. Das hilft uns in der Selbstbeherrschung. Das wiederum lehrt uns Geduld. Durch Geduld lernen wir Ehrfurcht vor Gott. Das macht uns möglich, die Geschwister zu lieben. Und schließlich auch alle Menschen zu lieben. Wenn das alles bei uns vorhanden ist und wächst, werden wir nicht faul und ohne Frucht sein, sondern wir werden unseren Gott immer besser erkennen. Aber wenn das nicht alles bei uns vorhanden ist, der ist wie ein Blinder und hat ganz vergessen, dass er von seinen Sünden gereinigt wurde. Darum sollen wir fleißig sein, dass wir durch unser Leben zeigen, dass unsere Berufung und Erwählung echt ist. Wenn wir das tun, werden wir bewahrt vor Fehltritten und die Türe steht weit offen, um zum ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus einzugehen. Auch wenn wir diese Dinge kennen, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, auch wenn wir auf festem Boden diesbezüglich stehen. Wir müssen regelmäßig erinnert und wachgerüttelt werden. Es sind keine Märchen, dass der Herr Jesus bald wiederkommt und seine Macht zeigt. Es gibt Augenzeugen, die bezeugen können, dass der Vater unserem Herrn Jesus Ehre und Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung bestätigt hat. Diese haben auch die Stimme gehört: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Botschaft der Propheten ist ebenso zuverlässig, wie die Augenzeugen es sind. An diese dürfen wir uns auch halten, denn sie leuchten wie eine Lampe an einem dunklen Ort, solange, bis es Tag wird und der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht. Es ist deshalb wichtig, dass wir auch wissen, dass kein Prophet eine Aussage gemacht hat, sondern es haben Menschen im Auftrag Gottes gesprochen. In Israel gab es falsche Propheten, und das wird es auch in der Gemeinde geben. Heimlich werden sie andere Lehren einführen, indem sie Sachen lehren, die uns von unserem Herrn Jesus wegbringen. Viele werden ihrem ausschweifenden Leben nachfolgen, und das wird ein schlechtes Licht auf den Weg der Wahrheit werfen. Durch ihre Habgier werden sie versuchen, euch auszubeuten, aber das Gericht ist schon über sie beschlossen. Gott verschonte nicht die Engel, die gesündigt hatten. Er warf sie in Ketten in die Finsternis. Er hat auch nur Noah und seine Familie verschont, aber die restliche Welt ging in der Flut unter. Auch Sodom und Gomorra hat er vernichtet und sie als warnendes Beispiel hingestellt. Aber den gerechten Lot hat er aus den Städten gerettet. Tag für Tag quälte er seine Seele durch das, was er sah und hörte. Das zeigt, dass der Herr weiß, wie er die Seinen aus der Versuchung retten kann und die Ungerechten für das Gericht aufbewahrt werden. Die falschen Lehrer werden besonders hart bestraft. Sie gehen ihrer Begierde nach und verachten die Herrschaft Gottes. Sie lästern über überirdische Mächte. Nicht einmal Engel wagen es, abfällig über Menschen zu reden, wenn sie ihnen das Gericht Gottes verkündigen, obwohl sie an Stärke und Macht über den Menschen stehen. Die falschen Lehrer haben nicht mehr Verstand als unvernünftige Tiere, die gejagt und getötet werden. Sie lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihren eigenen Verderben umkommen. Sie ernten, was sie säen. Fressen und saufen, das ist ihre Vorstellung vom Vergnügen. Sie schauen den Frauen nach mit sündigen Gedanken. Sie locken Menschen mit unbefestigtem Glauben an und sind Meister darin, alles an sich zu reißen, was ihnen in ihrer Habgier einfällt. Sie sind Kinder des Fluches. Sie sind vom geraden Weg auf einen Irrweg gegangen, wie es Bileam tat. Er war auf seinen Lohn für ungerechtes Tun aus. Ihm wurde eine bittere Lektion erteilt. Ein sprachloses Lasttier sprach mit Menschenstimme zu ihm und hinderte den Propheten daran, seine Torheit umzusetzen. Falsche Lehrer sind wie wasserlose Quellen und wie Nebel, den der Sturm vor sich hertreibt. Sie müssen in die Finsternis. Was sie sagen, ist nur leeres Geschwätz. Sie locken mit einem ausschweifenden Leben und ködern die, die gerade erst einem Leben im Irrtum entflohen sind. Sie versprechen Freiheit und sind selbst Sklaven des Verderbens. Denn von wem man gefangen wird, dessen Sklave ist man. Sie hatten unseren Herrn Jesus kennengelernt und sind von dem Trubel der Welt losgekommen. Wenn sie sich jetzt aber wieder in diese Dinge verstricken und gefangen nehmen lassen, dann ist für sie das Letzte schlimmer als das Erste. Es wäre besser für sie gewesen, sie hätten den guten Weg gar nicht erst erkannt, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, umgekehrt sind. Es ist ihnen nach dem Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ich schreibe euch, damit ihr wachsam bleibt. Erinnert euch an die Prophezeiungen und das, was ihr durch die Apostel von unserem Herrn Jesus Christus erfahren habt. Ihr müsst wissen, dass in den letzten Tagen Spötter aufstehen, die alles in Dreck ziehen und ihren Begierden folgen. Sie werden sagen, wo ist er? Er hat doch gesagt, er kommt. Viele sind schon gestorben und es ändert sich nichts. Alles ist von Anfang an gleich. Sie sehen aber nicht, dass es schon einmal einen Himmel und Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden sind, als sich das Land aus dem Wasser erhob. Sie sehen auch nicht, dass diese Welt vernichtet wurde, weil Gott es gesagt hat und die Flut schickte. Genauso ist die jetzige Welt aufbewahrt durch das Gericht im Feuer, wo der gottlose Mensch verdirbt. Eines vergesst nicht. Bei dem Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Deshalb ist es nicht so, dass der Herr seine Verheißung hinauszögert. Was manche als Hinauszögern sehen, ist ein Ausdruck seiner Langmütigkeit mit uns. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern er möchte, dass alle gerettet werden. Es wird aber dennoch so sein, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die Erde wird vergehen und über alles, was auf ihr geschehen ist, wird es ein Urteil geben. Wenn alles so vergeht, wie wichtig ist es da für uns, ein geheiligtes Leben zu führen in Ehrfurcht vor Gott. Lasst uns warten auf den großen Tag Gottes und verhalten wir uns so, als ob er bald käme. Sein Kommen bedeutet, dass der Himmel verbrennt und die Elemente zerschmelzen werden. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. So hat er es versprochen. Liebe Geschwister, da wir darauf warten, wollen wir uns doch befleißigen, vor dem Herrn ohne Makel und Fehler dazustehen, als Menschen, die Frieden haben. Bitte versteht, dass die Geduld unseres Gottes mit uns zu unserer Rettung geworden ist. Das hat auch Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit in allen Briefen geschrieben. Manches ist schwer zu verstehen und deshalb verdrehen es einige. Das tun sie auch mit den übrigen Schriften und zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr es aber jetzt schon im Voraus wisst, hütet euch und lasst euch nicht mit den verrückten Ansichten der gewissenlosen Leute fortreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht euren festen Stand verliert. Gebt euer Leben stattdessen der Gnade hin und lehrt und lernt unseren Herrn Jesus Christus immer mehr kennen. Ihm gebührt die Herrlichkeit und Ehre, jetzt und am Tag der Ewigkeit. Amen. Liebe Grüße. Wer hat geschrieben? Petrus, genau. Wir möchten anfangen heute mit dem zweiten Petrusbrief. Ich habe das, was ich jetzt euch gerade vorgelesen habe, für mich selber eigentlich gemacht und möchte es euch nur wärmstens weiterempfehlen. Einfach, indem man einen Brief jetzt nicht direkt nur abschreibt, sondern ich habe hier zwei Übersetzungen genommen, meine Elberfeld, und habe im Computer dann die neue Genfer daneben gelegt und habe das verglichen und habe daraus dann eben diesen Text gemacht. Der ist nicht inspiriert, der ist auch nicht vollkommen, Aber für mich hat es einfach geholfen, dass ich den Text ein bisschen besser verstehe und dass man am Anfang was findet, was man später dann auch wieder entdeckt, weil man es eben durchgearbeitet hat. Also ganz warme Empfehlung von mir, wenn man, also ich habe zumindest Schwierigkeiten, wenn ich was lese, dass ich am Schluss nur weiß, alles weiß, was am Anfang ich gelesen habe. Und deshalb hat mir das geholfen, einfach so ein bisschen, zumindest ein grober Überblick über diesen zweiten Petrusbrief zu bekommen. Und das möchte ich euch einfach erwärmstens empfehlen, das mal zu machen. Genau. 2. Petrus dürft ihr mit mir aufschlagen und da möchten wir heute einen Überblick uns nehmen und auch mal die ersten 2 Verse gemeinsam anschauen. Bevor wir das aber tun, möchte ich gerne nochmal beten und wem es möglich ist, darf dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für den Petrus, der uns einen Brief geschrieben hat, der auch für unsere Zeit heute noch gilt. Ich möchte dir Danke sagen, dass mir so viel Wertvolles darin ihr findet dürft, dass wir so viel entdecken können. Und das möchtest du uns auch heute mit uns teilen und auch die nächste Zeit. Danke, Herr Jesus, für die Gemeinschaft, die du uns jetzt schenkst und dass du da bist. Amen.
Amen.
Ja, wie gesagt, 2. Petrus. Ich möchte zuerst einen kleinen Überblick nehmen über diesen Brief. Beziehungsweise auch ein bisschen vergleichen, was war denn im ersten Brief, was war im zweiten Brief von Petrus. Das Thema im ersten Petrusbrief war die wahre Gnade Gottes. Und das Thema im zweiten Petrusbrief ist die wahre Gnade Gottes. Eigentlich das gleiche Thema, aber mit unterschiedlichen Hintergründen an die Personen, die er schreibt. Im ersten Petrusbrief geht es darum, die wahre Gnade Gottes zu erkennen. Warum? Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus und Galatien und so weiter. Er schreibt hier an Menschen, die unter Verfolgung stehen. Und dass die Menschen, die Gemeinde, die unter Verfolgung steht, die darunter leidet, ermutigt wird, erinnert er sie an die wahre Gnade Gottes, die Gott uns eben gibt. Man steht vielleicht in Verfolgung in der Gefahr, dass man nachgibt, dass man den Druck nachgibt. Und es hilft dabei, wenn Petrus sie an die wahre Gnade Gottes sie erinnert. Im zweiten Petrusbrief, wie gesagt, geht es auch um die wahre Gnade Gottes, aber eben mit einem anderen Aspekt, nämlich, dass wir darin wachsen. Die Gemeinde, die wir im 2. Petrus kennenlernen, oder die Gemeinden, es sind die gleichen, da kommen wir aber nachher noch drauf, die stehen nicht unter Verfolgung, oder vielleicht stehen sie, aber das ist nicht ihr Problem hier, sondern die stehen in Gefahr, dass die Gemeinde verführt wird. Wir haben es gerade eben auch in der Zusammenfassung ein bisschen gelesen. Es geht um Verführung von innen heraus. Eigentlich eine größere Gefahr als die von außen. Petrus beschreibt in seinem zweiten Brief einen Weg zum Ziel. Das Ziel, er nennt es mal das ewige Reich, er hat verschiedene Titel dafür, eben die Ewigkeit. Und er beschreibt eben, wie dieser Weg dahin aussehen kann. Und vor allem warnt er uns vor Gefahren. Und er schreibt uns 3 Gefahren, auf die wir als Gemeinde uns befinden oder als die man sich als Gläubiger befindet auf dem Weg dahin. Die erste beschreibt uns in Kapitel 1, nämlich, dass wir Motivationslosigkeit bekommen, dass wir träge werden, auch dass wir faul werden. Das ist eine Gefahr für eine Gemeinde. Das beschreibt uns im Kapitel 1. Im Kapitel 2 schreibt er von falschen Lehrern, die ja aufstehen und die Gemeinde verführen. Wenn wir falsche Lehrer oder Irrlehrer hören, ist unser erster Blick eigentlich, oder das, was wir darunter verstehen, ist, dass jemand aufsteht und sagt, alle kommen in den Himmel, der Teufel ist gut oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass Petrus nur von diesen spricht, sondern immer, wenn er von Irrlehrer im 2. Petrusbrief spricht, dann kommt immer gleich damit, die aber in die Begierden der Welt sind, die eigentlich still und heimlich aufstehen, die ihr weltliches Leben in der Gemeinde führen und so die anderen verführen, auch von Jesus wegzukommen und einfach das, was man hier auf der Welt so genießen kann, das in vollen Zügen zu genießen. Wie gesagt, man hat den Eindruck, der Petrus schreibt nicht von denen, die aufstehen und große Lehre bringen, sondern von denen, die einfach in der Gemeinde sind und ein weltliches Leben führen und damit andere verführen. Und in Kapitel 3 wird uns dann noch eine dritte Gruppe feststellen, nämlich die Spötter. Wir haben es vorher auch kurz gehört, die sagen, ja, Jesus kommt nicht wieder, er hat es versprochen, er kommt, aber bis jetzt ist er ja noch nicht da. Er wird nicht wieder kommen. Das ist die dritte Gruppe oder die dritte Gefahr, die es auf dem Weg ja, in die Ewigkeit zu bewältigen gibt. Und um gegen diese anzukämpfen, hat Paulus zwei Verse, die rausgreifen möchte jetzt schnell, und zwar Kapitel 1, Vers 2, wo uns an was erinnert, was wichtig ist. Und zwar Kapitel 1, Vers 2, da schreibt er, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Und der zweite Vers ist der letzte Vers, Kapitel 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilendes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Im ersten Petrusbrief haben wir gesagt, oder haben wir gesehen, hat er die Gläubigen daran erinnert, dass es eine Gnade Gottes gibt. Er hat sie ermutigt dahingehend, dass sie von den Einflüssen, die von außen in die Gemeinde kommen, einfach standhaft zu sein. Und im zweiten Brief, wie gesagt, sind die Gefahren von innen. Und deshalb ist, glaube ich, auch das Thema der Gnade ein bisschen unterschiedlich nicht zu sehen, aber wie er es beschreibt, im ersten Brief eben, dass man darin feststeht, dass von außen nichts dagegen kommen kann. Aber um gegen die Gefahren von innen feststehen zu können, ist es wichtig, dass man wächst, dass man nicht nur feststeht, sondern dass man immer weiter wächst, dass man gegen die Gefahren ankommt. Und deshalb schreibt er in Kapitel 1, Vers 12, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass jemand befestigt werden muss, sondern es geht darum, jemand ist befestigt und dieser muss immer wieder daran erinnert werden, zu wachsen und unseren Gott mehr und mehr zu erkennen. Denn wenn wir nicht wachsen, dann fallen wir den falschen Lehrern und auch den Spöttern und unserer Motivationslosigkeit zum Opfer. Nur kurz was Allgemeines nochmal, bevor wir dann in den ersten beiden Verse einsteigen. Es ist der letzte Brief, oder Petrus hat nur zwei Briefe geschrieben, aber das ist auch sein letzter Brief. Und es ist ihm in seinem letzten Brief ganz arg wichtig, für die Gemeinde Sorge zu tragen, dass er gewappnet ist vor dem, was noch kommt. Er ermutigt sie, erinnert sie an das, was sie schon wissen und sagt es ihnen einfach nochmal. Was auch interessant ist, nur im Nebensatz, er regelt nicht diesen Brief nicht seine Nachfolge, dass sie den Andersteits weitermacht, sondern es geht ihm darum, die Gemeinde selber zu festigen. Und er verweist darauf, dass es Propheten gibt, die man lesen kann und soll. Und er verweist auf die Lehren der Apostel. Diese zwei Dinge gibt er der Gemeinde mit. Ja, diese zwei Dinge ja, helfen beim Wachsen. Wir möchten anfangen mit dem Absender. Kommt gleich die ersten beiden Worte in Kapitel 1, Simon, Petrus. Die Frage, wo ich mir gestellt habe, ist, warum stellt sich Petrus hier mit zwei Namen vor? Im ersten Petrusbrief sagt er nur Petrus. Im zweiten Petrusbrief stellt er sich mit Simon Petrus vor. Ich denke, das hat hauptsächlich den Aspekt, dass der Petrus uns zeigen möchte, es gibt eine alte Natur, das ist sein Simon, das ist der Name, den seine Eltern ihm gegeben haben, mit dem er auch gelebt hat, bis er Jesus kennengelernt hat. Und Jesus gibt ihm dann einen neuen Namen, eine neue Natur, und deshalb nennt er auch den Petrus dazu. Er zeigt, dass Gott Menschen verändern möchte. Er möchte, dass Menschen nicht nur von Sündern zu Heiligen werden. Das gibt es nämlich. Sünder dürfen Heilige werden. Aber er möchte auch, dass Heilige ihm immer ähnlicher werden. Deshalb denke ich, dass auch Petrus hier diese Gemeinde mit beiden Namen anspricht. Es gibt eine Veränderung, auch in unserem Leben als Christen. Wir sollen nicht auf dem Stand bleiben, wie wir uns bekehrt haben, sondern wir sollen wachsen. Wir sollen uns verändern zu ihm hin. Und im Brief weiter hinten wird auch dann deutlich, dass es Menschen gibt, die diese Veränderung von einem Simon zu einem Petrus, also von einem Sünder zu einem Heiligen, in der Gemeinde nicht erfahren haben. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir in die Verse in einigen Wochen oder Monaten dann kommen. Das Zweite, wie er sich dann vorstellt, ist als Knecht und Apostel Jesu Christi. Im ersten Petrusbrief stellt er sich nur als Apostel vor und nicht als Knecht. Warum? Ich denke, es hängt damit zusammen, im ersten Petrusbrief, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, geht es um Verfolgung. Geht es um die Problematik, dass von außen herein Dinge in die Gemeinde reindrängen, dass die Welt an der Türe rüttelt. Und er ermutigt diese Geschwister als Gemeindegründer, als derjenige, der von Gott selber sogar eingesetzt ist, das Wort nach außen zu tragen. Und deshalb möchte er sie als der quasi für sie Verantwortliche auch sie ermutigen, einfach, da das Apostel ist, dass er auch Gewalt von Gott bekommen hat, zum Beispiel Kranke zu heilen und so weiter. Als solche Person tritt er im 1. Petrus auf und ermutigt die Geschwister. Und im 2. Brief eben, Moment, nur ganz kurz das dazu. Genau, es bestätigt eben dass Petrus als Apostel eingesetzt ist, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus selbst Eckstein ist. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 20, das sagt Paulus, Entschuldigung. Genau, und auf dieser Grundlage agiert auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Er zeigt sich auch, oder vor allem im zweiten Brief, zeigt er sich als Knecht und damit identifiziert er sich mit jedem Gläubigen. Jeder Gläubige wird bei seiner Bekehrung automatisch zu einem Knecht. Und deshalb ist auch die Aufgabe von jedem Gläubigen, das was Petrus mehrfach in seinem Brief schreibt, dass er wächst. Es ist nicht so, dass wir eben bekehrt werden, dann sind wir so, sondern dass man bekehrt wird und dann weiter wächst. Das möchte auch Jesus von uns. Und es ist eben wichtig, das betont auch Petrus mehrfach, dass wir wachsen sollen, um den Gefahren, die in der Gemeinde lauern, gestanden zu sein. So viel mal zum Absender. Jetzt kommen wir zum Empfänger. Da lesen wir dann weiter im Kapitel 1, Vers 1. Also Paulus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, die Empfänger, das sind die gleichen wie im ersten Petrusbrief. Wir können das hauptsächlich an dieser Stelle festmachen, 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits. Also das Wir können davon ausgehen, dass der erste Petrusbrief auch dieser erste Brief ist, von dem er hier schreibt, und dass dieser zweite Petrusbrief auch der zweite ist. Also die Empfänger sind die gleichen, aber wie gesagt in anderer Situation. Aber wie charakterisiert er sie hier? Wenn wir nochmal kurz in den ersten Petrusbrief schauen, da sind sie charakterisiert als die von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Also er bezeichnet seine Empfänger als diejenigen, die an dem Ort sind und diesen Zustand haben. Also sie sind Verfolgte oder in der Zerstreuung in den verschiedenen Orten, die wir gerade gelesen haben. Und hier bezeichnet Petrus sie als das, wie sie errettet worden sind, nämlich durch den gleich kostbaren Glauben, wie es auch Petrus ihn hat. Aber was meint Petrus da damit? Das Schöne ist, Petrus und die Empfänger, sie haben den gleichen Glauben. Es sind nicht Unterschiede da, dass der in der Gemeinde das glaubt und der andere das und der Petrus sieht es wieder anders, sondern es ist der gleiche Glaube, den die Gemeinden mit Petrus teilen. Und es geht hier um den Inhalt, also nicht um das Maß. Wir wissen ja auch von Jesus, dass es vielleicht unterschiedliche Maß gibt an Glauben. Er sagt, hättet ihr so viel Glauben wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Und das geht es hier nicht, es geht um den Inhalt. Es ist der gleiche Inhalt, den Petrus mit dieser Gemeinde teilt. Und das heißt, sie sind Errettete. Und auch wie es in Petrus 2 rauskommt, sie haben die Hoffnung auf das ewige Leben und die werden die Herrlichkeit sehen. So beschreibt Petrus diese Empfänger. Und das ist kostbar. Und genau das hat Petrus mit ihnen gemeinsam, nämlich die Hoffnung auf die Herrlichkeit und die Gnade, unter der sie stehen. Diesen kostbaren Glauben haben die Empfänger empfangen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht was, was man sich erarbeiten kann. Es ist nicht was, was man sich verdienen kann. Es ist ein Geschenk Gottes. Und ich denke, wir können mit dem gleichen kostbaren Glauben, von dem Petrus hier spricht, zwei Dinge zusammenfassen. Es ist zum einen das, was wir in der Bibel finden, die Lehren der Apostel, die Propheten. Das ist zum einen das, was wir als kostbar empfangen haben. Aber Glauben meint auch die persönliche Beziehung, die jeder Einzelne zum Vater hat. Nicht nur das, was alle haben, also die Bibel oder so, sondern auch das, was jeder Einzelne persönlich zum Vater hat. Und dann geht es weiter, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilendes. Wir haben das geschenkt bekommen, weil Jesus am Kreuz starb. Deshalb ist es möglich, dass wir auch diese Gerechtigkeit Gottes bekommen. Wir haben das schon mal ein bisschen angeschaut, wo es um das Thema Vergebung ging. In der ersten Botschaft, da ging es darum, wie es Gott möglich gemacht hat, dass wir als Christen die Gerechtigkeit Gottes bekommen können. Nämlich den ganzen Weg, dass Jesus eben gestorben ist, dass er unsere Schuld getragen hat. Und dieses Geschenk der Gerechtigkeit dürfen wir Christen ja bekommen. Und er wünscht ihnen auch etwas. Er wünscht ihnen, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gnade und Friede, haben wir heute Morgen schon einiges über das Thema Gnade gehört. Ich möchte mal nur auf den einen Aspekt mehr eingehen. Wir lesen in der Bibel, durch Gnade seid ihr errettet. Und das heißt, dass unser Schuldschein zerrissen ist. Die Sünde ist weg. Und es zeigt, wie sehr Gott uns lieb hat. Er hat unsere Schuld weggenommen, dass wir zu ihm kommen können. Dass wir in Einigkeit zu ihm kommen oder in Einheit mit ihm sein dürfen. Und das Ganze zusammen, wenn man das zusammennimmt, dann ist die logische Folge, dass Frieden entsteht. Es ist Feindschaft zwischen dem Gott und Mensch, zwischen Gott und Mensch, wenn Sünde da ist. Dann kann der Mensch nicht zu Gott kommen. Aber sobald die Gnade in unser Leben gerettet ist, dass wir errettet sind, dass unsere Sünde weg ist, dann darf Frieden mit Gott entstehen. Oder dann ist Friede mit Gott da. Und diese zwei Dinge, Gnade und Friede, sei euch vermehrt. Das Thema vom zweiten Petrusbrief, das soll wachsen. Das soll immer mehr werden. Es geht eben um Wachstum. Lesen wir dann auch das nächste Mal, werden wir die Verse 3 bis 11 anfangen oder vielleicht auch komplett anschauen. Das ist das Ziel des Briefs, dass wir wachsen. Ein wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, es ist ein ganz normaler Prozess, dass ein Christ wächst. Es soll ein normaler Prozess sein. Und wir kennen das Bild vom Weinstock. Derjenige, der an den Weinstock angepfropft ist, der darf Frucht bringen, der darf wachsen. Und ist auch ganz normal, wenn ein Zweig im Weinstock ist, dann wird der grün im Frühjahr, dann bringt der Frucht. Das ist ganz normal. Und da möchte ich auch diesen Vers drüber stellen, Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Die Bibel setzt es voraus, dass der Pfad des Gerechten immer heller leuchtet. Wie die Sonne, die aufgeht, morgens ist es noch dunkel, dann wird es immer heller bis zur Mittagszeit. Also bis zur Tageshöhe. Und so sollen wir Christen auch sein. Wir sollen immer heller leuchten. Das heißt, es ist ein Prozess, der da stattfindet und der stattfinden soll. Und dann das Letzte, was Petrus ihnen wünscht oder wie er sie begrüßt, in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. 7-mal im zweiten Petrusbrief kommt das Wort Erkenntnis vor. 7-mal ist es Petrus wichtig, dass wir unseren Herrn erkennen. Wenn das passiert, dass wir unseren Herrn, unseren Gott erkennen, dann ist die logische Folge, dass Gnade und Friede vermehrt wird. Das ist auch ein Prozess, der eben darauf folgt. Wir erkennen Gott und dann möchte er uns Gnade und Friede schenken. Ich habe es jetzt nicht andersrum hingeschrieben, weil ich glaube, dass der Petrus das falsch machen würde, sondern einfach, weil ich meine, das so ein bisschen die Reihenfolge ist. Aber vielmehr ist es, denke ich, auch so, dass es ein Stück weit ein Kreislauf ist. Wenn wir Gott mehr erkennen, schenkt er uns mehr Gnade und Frieden. Und das führt dazu, dass wir Gott noch mehr erkennen. Und ich denke, dass es auch immer so weitergeht, weil es einfach das Normale von einem Christen sein soll, dass er wächst, dass er Gott erkennt, oder mit wachsen meine ich, dass er Gott erkennt, dass Gnade und Friede bei ihm vermehrt wird. Und wenn dieser Prozess, ich nenne es mal in Anführungszeichen, läuft, wenn Gott uns immer wichtiger wird und wir ihn, ja, mit erwachsen dürfen, dann ist eben das, was Petrus mit seinem Brief bezwecken möchte, dass wir bewahrt werden vor Motivationslosigkeit, dass wir bewahrt werden vor falschen Lehrern, die in der Gemeinde aufstehen und dass wir bewahrt werden vor Spöttern. Diese drei Dinge beschreibt uns Petrus in seinem zweiten Brief. Und das möchte er uns mitgeben. Einfach das, und das möchte er auch für mich in meinem Leben mitnehmen und möchte es auch euch einfach wärmstens, nicht empfehlen ist das falsche, einfach euch lieb machen, dass wir daran arbeiten, weil Petrus spricht auch davon, dass wir arbeiten sollen, dass wir unseren Gott mehr erkennen, dass Gnade und Friede bei uns vermehrt wird. Wir sind bei alles Dinge, die auf der einen Seite von Gott kommen, die aber auch mit an uns liegen, dass wir eben, dass wir ihn auch die Sehnsucht danach haben, ihn immer mehr zu erkennen und in Gnade und Frieden dann auch zu wachsen. So viel von mir für heute. Wir haben jetzt einen Überblick bekommen, einen kleinen Überblick über den zweiten Petrusbrief und auch die ersten beiden Verse angeschaut, wo Petrus sich an die Geschwister wendet, die zumindest früher unter Verfolgung standen, vielleicht hier immer noch unter Verfolgung stehen, da geht er aber nicht näher drauf ein. Und er wünscht ihnen, dass Gnade und Friede vermehrt wird in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Das möchte man auch als Überschrift setzen über diesen zweiten Petrusbrief, wenn man darin lesen und darin einfach auch schauen, ja, dass einfach das uns auch wichtig wird. Und ich möchte gerne nur Zeit der Stille geben und dann zum Abschluss auch noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du uns herausgerettet hast aus dieser Welt, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und unsere Schuld vergeben hast. Und ich möchte Danke sagen, dass wir das annehmen dürftet. Ich möchte Danke sagen, dass du uns auch deshalb schenkst, dass wir dich immer mehr erkennen dürfen, dass wir in dein Ebenbild verwandelt werden dürfen. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen bitten, dass du doch auch mir einfach schenkst, dass wir darin wachsen dürfen. Auch das ist ein Prozess, der immer größer werden soll. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du uns auch Gnade und Friede schenken möchtest. Dass du uns in Friede ins Herz schenkst, den wir einfach größer tragen dürfen, den die Menschen um uns herum sehen. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du ja, uns einfach lehren möchtest. Ja, dass du uns helfen möchtest, dich zu erkennen. Das ist nicht etwas, was wir aus uns heraus selber können, sondern du möchtest uns das schenken. Sowohl die Erkenntnis von dir und dem Vater, als auch den Gnaden und den Frieden, den du uns schenkst und vermehrst. Danke, Herr Jesus, für diese Worte, die du uns gegeben hast im zweiten Petrusbrief. Amen.